NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Martina Gedeck liest einen weiteren Auszug aus Die späten Tage von Natascha Wodin. Vieles ist der Autorin spät widerfahren, eine stürmische Liebe, wie in diesem Buch beschrieben, der Einstieg in den Beruf, den sie schon als Kind ausüben wollte, Schriftstellerin und schließlich der Durchbruch. Wodin war bereits Anfang 70, als sie mit Sie kam aus Mariupol für Aufsehen sorgte. In Interviews hat sie diesen großen literarischen Erfolg oft als spätes Geschenk ihrer Mutter beschrieben, deren Herkunftsgeschichte sie hier erzählt. Ähnlich klingt es auch in Die späten Tage. Die 9. Folge unserer Lesung beginnt erstmal mit einer Recherche im Internet.
Manchmal gehe ich im Internet spionieren. Ich spioniere mir selbst hinterher, indem ich Namen bekannter Personen aus meinen jungen Jahren eingebe und ihre aktuellen Fotos mit meiner Erinnerung vergleiche. Viele der einstigen Berühmtheiten leben nicht mehr. Viele erkenne ich nicht wieder, sehe nur verblüfft die Namen unter ihren Fotos. Immer wieder erstaunt es mich, dass alternde Frauen, vornehmlich Schauspielerinnen, das Schicksal ihres Gesichts in die Hände der plastischen Chirurgie legen und nicht zu bemerken scheinen, dass sie nach der geplanten Verschönerung nicht jünger, sondern älter und entschieden hässlicher aussehen, oft fast schon mumifiziert und grotesk entstellt mit ihren aufgeblasenen Lippen. Gelegentlich entdecke ich das Gesicht eines alten Menschen, das anders ist als alle anderen. Geheimnisvolle Ausnahmewesen wie Elisabeth, die mit dem Alter immer jünger werden, wie die Fotos aus ihren verschiedenen Lebensphasen zeigen. Je länger, desto mehr nehmen sie an Zartheit und Anmut zu. Ihre Schönheit vertieft sich und überstrahlt sogar die Schönheit der Jugend. Aber das sind Ausnahmen, die die erschreckende Regel bestätigen. Das Erschreckende besteht nicht darin, dass einstige Leinwandidole, denen die ganze Welt zu Füßen lag, alle Schönheit und Anziehungskraft verloren haben, dass sie im Alter etwa hässlich und abstoßend geworden sind. Nein. Das Erschreckende besteht darin, dass sie verschwunden sind. Das, was sie einmal ausgemacht hat, ihr Wesen, ihre Individualität, sind gelöscht. Man kann beobachten, wie ihre Erkennbarkeit von Foto zu Foto abnimmt, immer weniger auszumachen ist, bis von der Person, die sie einmal waren, nur noch ein winziger Rest übrig ist, der schließlich auch verschwindet. Nur noch die Namen unter den Fotos sagen, wer darauf zu sehen ist. Manchmal erforsche ich auch Listen mit Namen deutscher Gegenwartsautoren. Wer von ihnen lebt noch? Wer ist schon gestorben? Manche Namen habe ich noch nie gehört. Von vielen der verzeichneten Autoren habe ich Bücher gelesen. Nicht wenige kenne ich aus dem Literaturbetrieb, einige davon privat. Aber vor allem interessieren mich diejenigen, neben deren Namen ein Kreuz steht. Anhand des Geburts- und Sterbedatums rechne ich aus, wie alt sie geworden sind. Als könnte mir das Auskunft darüber geben, wie alt ich selbst werde. Und manchmal bin ich lange damit beschäftigt, nach einem Nachruf, einem Zeitungsartikel zu suchen, der mir verrät, wie sie gestorben sind, welche Krankheit sie hatten, wie lange sie gelitten haben. Als könnte ich so etwas Neues über den Tod erfahren, speziell über meinen eigenen. Als ließe sich aus den Todesarten anderer etwas darüber ableiten, wie ich selbst sterben werde. Und immer stelle ich mir vor, wie eines Tages jemand dieselbe Seite aufrufen und ein Kreuz neben meinem Namen finden wird. Immer schaue ich ängstlich nach, ob das Kreuz nicht vielleicht schon da ist. Nie habe ich den letzten Kuss auf die Wange meiner toten Mutter vergessen. Am Ende der Bestattungszeremonie forderte der russische Priester uns auf, uns von der Toten zu verabschieden. Mein Vater ging nach vorn zum geöffneten Sarg und küsste meine Mutter. Ich war 10 Jahre alt und verstand, dass ich es ihm gleich tun musste. Bis heute spüre ich die überraschende, eisige Kälte ihrer Wange an meinen Lippen. Ich weiß nicht, ob es die natürliche Kälte eines Leichnams war oder die der Kältekammer, in der meine Mutter 2 oder 3 Wochen gelegen hatte, bis mein Vater, der mit einem russischen Kosakenchor auf Tournee war, im Ausland gefunden wurde und zur Beerdigung kam. Der russische Schriftsteller Jewgeni Samjatin war bereits weiter als George Orwell und Aldous Huxley, als er Wir schrieb, einen dystopischen Roman, der 1920 in der Sowjetunion erschien. In Samjatins Vision eines totalitären Staates existiert das Wort Mensch nicht mehr. Es ist ersetzt durch das Wort Nummer. Es gibt kein Ich mehr, sondern nur noch das Wir. Jegliche nur Leiden erzeugende Individualität ist ausgelöscht, aufgegangen in der strahlenden Sonne des sogenannten Wohltäters. Es herrscht das reine, einheitliche Glück aller Nummern. Ist das das finale Stadium des Prozesses, in dem wir uns gerade befinden? Wir werden immer rasanter formatiert, unifiziert, anonymisiert, unserer Individualität beraubt. Wir leben bereits in einer Diktatur der Schablonen. Man muss in eine dieser Schablonen passen, um überhaupt noch irgendwo gehört zu werden. An allen Schaltstellen des Alltags sprechen mit uns nur noch Maschinen oder Maschinenwesen, die nur Fragen verstehen, auf deren Beantwortung sie programmiert sind. Weicht unsere Frage oder unser Bedürfnis auch nur um 1 Millimeter von der Vorgabe ab, sind wir aufgeschmissen, werden auf Gedeih und Verderb hinaus befördert aus dem System. Das Internet beginnt bereits die Funktion von Samjatins Glashäusern zu übernehmen, in denen die glücklichen Nummern wohnen und in denen jede einzelne von ihnen rund um die Uhr für alle sichtbar ist. Eine Perspektive, die dem Einverständnis mit meinem Tod sehr förderlich ist. Da mir partout kein Titel für mein neues Buch einfällt, habe ich heute zum ersten Mal ein Experiment mit der KI gewagt. Ich gab ein paar Stichworte ein, worauf mir mehrere Titel vorgeschlagen wurden. Liebeslinien im Sand. Der letzte Atemzug der Liebe. Herzen im Herbst. Leben, lieben, loslassen. Ich schrieb zurück, diese Titel seien mir zu kitschig, zu Stereotyp. Ich fügte noch ein paar Stichworte hinzu und bat um neue Vorschläge, die mir unverzüglich geliefert wurden. Schlafende Schwerkraft am blauen See. Sterbliche Träume im blauen Abendlicht. Wellen am Ende der Lebenszeit. Das Meer der vergänglichen Zeit. Im ersten Moment war ich erleichtert. Man kann die KI gar nicht ernst nehmen. Sie ist dumm. Aber mein zweiter Gedanke belehrte mich sofort darüber, dass ja gerade die Dummheit das gefährlichste aller Übel ist. Um die KI noch einmal zu testen, fragte ich sie nach mir selbst. Ich war mir immer sicher gewesen, dass ich im Dezember 1945 als Kind russisch-ukrainischer Eltern im deutschen Fürth geboren wurde. Nun erfuhr ich, dass ich eine deutsche Schriftstellerin war, die am 16. Februar 1945 in Tokio zur Welt kam. In der zweiten Variante, die mir auf Nachfrage angeboten wurde, war ich ebenfalls Schriftstellerin, aber 1945 als Kind deutscher Eltern in Mariupol geboren und später nach Deutschland gezogen. In der dritten Version war meine Mutter im Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeiterin in Japan. Außerdem soll ich 2004 ein Buch mit dem Titel »Ich bin von drüben« veröffentlicht haben. Als ich der KI widersprach, korrigierte sie sich und nannte Annette Pehnt als Autorin. Nachdem ich zurückgeschrieben hatte, dass ich auch dafür keinen Beleg finde, entschuldigte sie sich erneut und schrieb die Autorenschaft einer Sabine Bohlmann zu. Ich überprüfte die Information. Sabine Bohlmann, deren Namen ich noch nie gehört hatte, hat zwar mehrere laufende Meter an Büchern geschrieben, aber keines mit dem genannten Titel. Schließlich stellte sich heraus, dass ein Buch mit dem Titel »Ich bin von drüben« überhaupt nicht existiert. Die KI halluzinierte. Das machte sie mir fast sympathisch. Abgesehen davon, dass Gesinnungsprüfung nicht mit Demokratie vereinbar ist, frage ich mich, ob diejenigen, die die russische Opernsängerin Anna Netrebko aus ihren Veranstaltungsprogrammen streichen, schon einmal daran gedacht haben, dass in Russland Sippenhaft praktiziert wird und dass Anna Netrebko dort Angehörige hat. Liegt es an Unwissenheit, an fehlender Sensibilität für die Situation der Sängerin, die vielleicht ohnehin schon mehr gesagt hat, als sie ihren Verwandten gegenüber verantworten kann? Oder spielt das alles bei der Gesinnungsprüfung keine Rolle? Muss, wenn die Putin-Frage gestellt wird, jeder die Hand in flüssiges Blei tauchen? Immer öfter frage ich mich, ob es nicht an der Zeit ist, meine so lange gehüteten Morphium-Tabletten aus ihrem Versteck hervorzuholen und ihrer Bestimmung zuzuführen. Wie lange will ich noch warten, bis mein Bewegungsapparat endgültig zusammenbricht, bis ich nicht mehr vom Bett aufstehen kann und zweimal am Tag eine Pflegerin kommt, die mich füttert und windelt? Die Frage ist allerdings, wo, an welchem Ort ich meinen Tod herbeiführen könnte. In der Wohnung ist es wegen Friedrich nicht möglich. An allen alternativen Orten, die mir in den Sinn kommen, ist die Gefahr zu groß, entdeckt zu werden. Ich müsste eine andere, eine sichere Methode wählen. Aber ich habe nicht den Mut, mich auf ein Bahngleis zu legen, aus dem Fenster eines Hochhauses zu springen oder mich zu ertränken, wie meine Mutter es getan hat. Ich besitze das Mittel, um meinen Körper loszuwerden, aber keinen geeigneten Ort. Und am Ende erübrigen sich alle meine Fragen. Ich kann Friedrich nicht allein lassen, mich heimlich davonstehlen und ihn seinem Schicksal überlassen. Solange er noch da ist, muss ich auch bleiben. Wie aufmerksam Friedrich durch die Natur geht. Er sieht jedes winzige Winterblümchen, jeden Grashalm, kennt die Besonderheit jeder Baumrinde. Für ihn ist die Natur jedes Mal wieder ein Wunder, wie so vieles andere auch, eigentlich fast alles. Wenn wir uns gelegentlich mal einen Film im Internet anschauen, ist er aufgeregt wie ein Kind. Für ihn ist Wirklichkeit, was er auf dem Bildschirm sieht. Danach kann er sich lange nicht beruhigen, kann noch schlechter schlafen als sonst, kommt immer wieder auf einzelne Szenen zurück. Ich glaube, er geht noch bestürzter und fassungsloser durch die Welt als ich. Er kann es nur viel besser kaschieren. Heute ist es fast 45 Jahre her, dass Lew gestorben ist. Ich fange an, auch ihn zu vergessen. Ihn und auch den Schmerz um ihn, dem ich einst ewige Treue geschworen habe. Damals verachtete ich das Sprichwort von der Zeit, die alle Wunden heilt. Meine würde sie niemals heilen, aber die Zeit hat gesiegt. Die Zeit besiegt alles. Sie ist das unerbittliche Mahlwerk aller Dinge. Nichts ist ewig, nur die Vergänglichkeit. Wie heißt die kolossale Kraft in uns, die in der Lage ist, sich den tagtäglichen, gnadenlosen Zermürbungen des Alters zu widersetzen? Was für rätselhafte, dämonische Polaritäten wirken in uns. Ab und zu erinnere ich mich noch an die Zeit meines Erfolgs, als ich in einem Alter, in dem andere längst in Rente sind, einen medienwirksamen Literaturpreis gewann und an einem Tag mehr Exemplare des prämierten Buches verkauft wurden als von jedem anderen meiner Bücher insgesamt. Über mich, die ich immer am Rand des Literaturbetriebs existiert hatte, immer in Angst vor der Öffentlichkeit, brach so etwas wie ein Tsunami herein. Ich wollte davonlaufen, mich verstecken, aber ich wusste, es ist meine letzte Chance. Wenn ich jetzt kneife, dann ist es vorbei. Dann hat die Angst mein Leben endgültig besiegt. Meine Bewegung im Raum schoss von fast 0 auf 100. Jahrzehntelang hatte ich nur am Schreibtisch gelebt und nicht einmal die Berliner U-Bahn gekannt, weil ich alle unvermeidbaren Wege nur in der Schutzkapsel meines Autos unternahm. Jetzt saß ich ständig in Zügen und Flugzeugen, schlief in Hotels wie auf fremden Sternen, gab am Fließband Interviews. Ich, Die Unsichtbare war plötzlich im Fernsehen zu sehen und auf Podien, auf denen ich oft vor Hunderten von Menschen saß, die zu meinen Lesungen kamen. Das Publikum, das ich immer so gefürchtet und gemieden hatte, trug mich auf einmal. Fast körperlich konnte ich die Wellen der Sympathie spüren, wenn ich den Leseraum betrat. Jemand hatte einmal das, was mir da entgegenkam, eine Sympathiehysterie genannt. Das Publikum liebte mich dafür, dass ich überlebt hatte, was ich in meinem Buch beschrieb. Ich war der Beweis dafür, dass man es überleben kann. Obwohl das, was ich geschrieben hatte, sehr viel mehr als von mir, von einer Frau handelte, die nicht überlebt hatte, meiner Mutter, die an der Weltgeschichte zugrunde gegangen war. Aber ich war ihre lebende Verlängerung, umgeben von der Aura einer schönen, fragilen jungen Ukrainerin, die zwischen zwei Diktaturen zermahlen worden war. Fast immer konnte ich mich bei einer Lesung aus diesem Buch darauf verlassen, dass ab einem bestimmten Moment, den ich körperlich wahrnahm, dieser magische, geschlossene Raum entstand, in dem es nur noch das Publikum und mich gab. Ein Raum, in dem ich mich so sicher fühlte, wie wahrscheinlich noch nie zuvor in meinem Leben. Das, was ich noch bis vor kurzem gefürchtet hatte wie nichts anderes, die Öffentlichkeit, war für mich auf einmal Schutz geworden, meine Hülle. Eine Wildnis, durch die ich mich schlafwandlerisch bewegte, als wäre ich seit jeher in ihr zu Hause. Ich hatte keine Angst mehr vor Zügen und Flugzeugen, ich hatte keine Angst mehr vor Journalisten und Kameras. Im Gegenteil, alles das bestätigte mir immer wieder nur das Wunder, das mir so spät in meinem Leben widerfuhr. Es war, als würde meine Mutter mich posthum im Überfluss mit all dem beschenken, was sie mir in ihrem Leben nicht hatte geben können. Sie war die Brücke zur Welt für mich geworden. Sie, die von so vielen empathisch geliebte Figur, war immer an meiner Seite. Sie ging mir voraus und ebnete mir den Weg mit ihrem Zauberstab. 60 Jahre nach ihrem Tod war sie aus der Anonymität herausgetreten und ein Mensch geworden. Einer, der für Millionen geschundene, malträtierte Zwangsarbeiter stand. Die Kunde von ihrem Schicksal erreichte jetzt nicht nur die deutschen Leser, das Buch wurde nicht nur in europäische Sprachen übersetzt, sondern auch in China, Japan, Vietnam und vielen anderen Ländern, die es vielleicht nicht einmal in der Vorstellungswelt meiner immer gefangenen, von der Welt abgeschnittenen Mutter gegeben hatte. Ihre Fotos konnte man jetzt nicht nur auf den Seiten deutscher Feuilletons betrachten, sondern auch in Amerika, dem von ihr nie erreichten gelobten Land, in Frankreich und sogar in ihrer eigenen Heimat, in der Ukraine, wo niemand mehr von ihr wusste. Gerade ihr, die in ihrem Leben nichts anderes gekannt hatte als Armut und Hunger, verdankte ich, dass ich in meinem so späten Leben auf einmal reich geworden war. Manchmal saß ich nachts in meiner Wohnung und zählte hinter geschlossenen Gardinen mein Geld mit der Gier von Puschkins Pikdam. Ich wusste nicht, was ich mir dafür kaufen sollte. Ich wollte es nur besitzen, mich vollstopfen mit Geld. Ich zählte die Lebensjahre, die dieses Geld mir schenkte, indem es das Gespenst der Altersarmut bannte, das bei mir so lange in jeder Zimmerecke gestanden und mich nachts aus dem Schlaf gerissen hatte. Etwa 2 Jahre lang lebte ich wie auf einem Laufband, gewöhnte mich mehr und mehr an meinen Erfolg. Ich wurde verwöhnt. Ich konnte mich nicht mehr freuen. Das Wunder hatte sich zu oft wiederholt. Und Erfolg zu haben, erschien mir plötzlich schwieriger als Erfolglosigkeit. Zu leicht wurde man zu Selbstüberschätzung und Eitelkeit verführt, zu immer neuem Hunger nach Bewunderung, die aber nicht satt machte, sondern immer hungriger. Ich fühlte, dass ich nicht mehr mir selbst gehörte. Ich gehörte meinem Erfolg, dem Literaturbetrieb, meinen Lesern, Gedenkstätten und anderen Institutionen zur Aufarbeitung deutscher Geschichte. Als ich das Buch schrieb, hatte ich nicht zu hoffen gewagt, dass es einen Lichtstrahl in die nur am Rand bekannte Geschichte der Zwangsarbeiter im Dritten Reich werfen könnte. Jetzt konnte ich mich vor Interesse für diese Geschichte nicht mehr retten. Das Problem bestand für mich darin, dass ich nie das Nein sagen, das Ablehnen gelernt hatte. Das Leben hatte mir dazu kaum Gelegenheit geboten. Jetzt wurde mir diese Unfähigkeit zum Verhängnis. Hatte ich früher verzweifelt um den Mut gekämpft, die Einladung zu einer Lesung anzunehmen, musste ich jetzt darum kämpfen, solche Einladungen abzulehnen, was sich jedes Mal so anfühlte, als würde sich nun die ganze Welt von mir abwenden. Fast kam es mir vor wie eine Begnadigung, als die Einladungen allmählich seltener wurden. Und zunehmend nahm mir mein Körper die Entscheidung ab. Inzwischen übermittelt mir mein Verlag aus Rücksicht auf meine Einschränkungen gar keine Einladungen mehr. Eigentlich bin ich am Ziel meiner Wünsche. Ich kann in Ruhe schreiben, ohne darüber nachdenken zu müssen, wovon ich die nächste Miete bezahlen soll. Das hielt ich die längste Zeit meines Lebens für eine Utopie. Ich weiß nicht, ob ich in meinem eigenen Alter lebe oder Friedrich in das Seine gefolgt bin, weil ich den Abstand nicht halten kann, weil ich mich von seinen Jahren ziehen lasse, von ihrem größeren Gewicht, dem Standzuhalten mir die Kraft fehlt. Ate, o cara, schluchzt Franco Corelli auf YouTube. Ich glaube, dass ich das Gehen in diesem Winter endgültig verlernt habe. Schon nach wenigen Schritten setzt der Ermüdungsschmerz ein. Ich bekomme Schlagseite, wie ein Frachtschiff, in dessen Innerem die Ladung hin und her rutscht. Wir haben den ganzen Winter nicht versucht, einen unserer kleinen Spaziergänge zu machen. Friedrichs Knieschmerzen lassen das nicht mehr zu. Und ich bin zu verzagt, um mich allein auf den Weg zu machen, wenigstens die paar Schritte zum See hinunterzugehen. Ich fürchte mich davor, die Probe aufs Exempel zu machen, die mir auch die schwache, letzte Hoffnung nehmen könnte, die ich noch habe. Nie hätte ich gedacht, dass mich eines Tages der Einkaufswagen eines Supermarktes glücklich machen könnte. Sobald ich mich an so einem Wagen festhalten kann, bin ich auf einmal wieder wie alle. Ich fahre mit dem Auto auf den Parkplatz des Supermarktes, so nah wie möglich an die Einkaufswagen heran. Langsam, umständlich stelle ich erst ein Bein aus dem Auto nach draußen, dann ziehe ich mühsam das zweite nach, ducke mich unter Schmerzen und schiebe den Rest meines Körpers durch die Türöffnung. Ein paar schwerfällige, unsichere Schritte, dann habe ich ihn endlich, meinen Rettungsanker, mit dessen Hilfe ich wieder fast normal gehen kann. Ohne Schmerzen im Rücken und in den Beinen, ohne Schwindel, ohne dass meine Füße sich ständig verheddern. Natürlich weiß ich, was das bedeutet. Ich brauche einen Rollator. Aber das schiebe ich immer wieder auf, so wie man beim Kartenspielen einen Trumpf so lange wie möglich in der Hand behält, bevor man ihn ausspielt. Einen Teil der Einkäufe besorgt nach wie vor Friedrich. Am Vormittag reicht ihm noch die Kraft, mit dem Fahrrad bis zum Supermarkt zu fahren, der nur 300 Meter von uns entfernt ist. Obwohl er unter der musikalischen Beschallung und den ständigen Werbedurchsagen leidet, manchmal Dinge nur schwer findet, besteht er darauf, mir einen Teil der Einkaufslast abzunehmen. Den Rest besorge ich am Abend, wenn der Supermarkt schon fast leer ist und ich in aller Ruhe in den Wagen legen kann, was wir brauchen. Supermärkte, die ich früher gehasst habe, sind jetzt meine Lieblingsorte geworden. Abgestützt auf den Einkaufswagen Lustwandle, flaniere ich zwischen den Regalen und kann mich, wenn die Zeit drängt, sogar wieder im Eilschritt bewegen, wie in meinem früheren Leben. Die schöne Tischlampe, die auf meinem Schreibtisch steht, hat Friedrich mir geschenkt. Sie stammt aus dem Nachlass seiner Mutter, ein Geschenk des bekannten deutschen Kunsthandwerkers Friedrich Muck Lamberti, den man heute wahrscheinlich Designer nennen würde. Er gehörte zu den sogenannten Inflationsheiligen der 20er Jahre, einer Männergruppe, die während der großen Inflation der Weimarer Republik eine neureligiöse, halb anarchistische, halb urchristlichen Idealen verpflichtete Erweckungsbewegung gegründet hatte. Die jungen Leute lebten in einer damals ungewöhnlichen Libertinage. In großen Scharen zogen sie singend, tanzend und predigend durch die Lande. Man nannte sie Wanderheilige, Naturpropheten und Banditen des Weltbummelbundes. Den Beinamen Muck hatte Lamberti, den man auch den Messias von Thüringen nannte, seine ausgesprochen kleine Statur eingebracht, die ihn aber nicht daran hinderte, eine Haremswirtschaft zu führen, was er vor einem Richter mit der sexuellen Not der damaligen Mädchen begründete. Friedrichs Mutter hatte ihn in ihrer Jugend gekannt. Wie weit diese Bekanntschaft gegangen ist, weiß Friedrich nicht. Aber vielleicht war sie, die Pastorentochter, eine seiner Jüngerinnen gewesen. Vielleicht hatte sie sich den fröhlichen Wanderscharen angeschlossen, vielleicht sogar zu Lambertis Haremswirtschaft gehört. Es war, als hätte mir das Internet, in dem ein großer Artikel über Friedrich Muck Lamberti zu finden ist, einen verbotenen Blick hinter einen Vorhang gewährt. Friedrichs Erzählungen über seine Mutter schließen völlig aus, dass sie womöglich eine rebellische junge Frau gewesen ist, die vielleicht gegen ihr Elternhaus aufbegehrte, gegen die wahrscheinlich streng protestantische Erziehung einer Pastorentochter, um sich mit anderen jungen Leuten zusammenzutun, die dem Messias von Thüringen folgten und vielleicht so etwas wie frühe Vorläufer der Blumenkinder waren. Die Lampe, die Lamberti ihr damals geschenkt hat, steht auf einem kunstvoll gedrechselten Fuß aus Kirschholz, der den drei lose verschlungenen Flechten eines Zopfes nachempfunden sein muss. Der schlichte, honigfarbene Lampenschirm verbreitet ein warmes, goldenes Licht, das jetzt, 100 Jahre später, während Lamberti längst in einem Grab im Westerwald ruht, Nacht für Nacht aus einem einsamen Fenster auf einen mecklenburgischen See hinausleuchtet. In später Nacht immer das einzige Licht, weit und breit. Das Du kann uns nicht retten, aber es steht für längere oder kürzere Zeit zwischen uns und dem Untergang, zwischen uns und dem Nichts. Eine meiner Freundinnen, die vor einiger Zeit mit 84 Jahren noch in irgendeiner Wüste auf einem Kamel geritten ist, war dabei, als die Frau ihres Bruders, eines pensionierten Kapitäns, an Krebs starb. Sie war austherapiert. Man hatte sie zum Sterben nach Hause geschickt. Etwa 2 Stunden vor ihrem Tod öffnete sie noch einmal die Augen. »Ist es immer noch nicht vorbei?«, fragte sie mit leisem Bedauern. »Was bin ich nur für ein zähes Luder?« Wie wenig ich mich doch selbst kenne. Ich weiß nicht, was Friedrich in mir liebt und was ihn abstößt, in regelmäßiger Folge. Ich bin weit davon entfernt, es zu wissen, und ich kann nichts dagegen tun. Ich habe keinen Einfluss darauf. Es ist, als wirkten zwischen uns abwechselnd ein guter und ein böser Zauber, gegen den wir beide machtlos sind. Ich wundere mich inzwischen nicht mehr darüber, wenn Menschen im Alter vergesslich werden, die Welt nicht mehr erkennen. Ich wundere mich viel mehr darüber, was ich mir früher alles gemerkt habe, wie es möglich ist, sich an all das zu erinnern, woran wir uns normalerweise erinnern, an all die Gesichter, an all die Namen und Wörter, an all die Zahlen, an all die Gegenstände und ihre Bedeutungen, an so viele zurückliegende Begegnungen und Erlebnisse. Eigentlich herrschte in meinem Kopf immer schon ein gewisses Durcheinander. Jetzt geht es nicht mehr nur mir so. Jetzt nähere ich mich allmählich der guten Gesellschaft, in der das Durcheinandersein erlaubt, ja, fast geboten ist.
Martina Gedeck mit dem 9. Abschnitt aus Natascha Wodins Buch »Die späten Tage«. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Schnee und Eis sorgen heute wieder für Probleme in Norddeutschland. In Niedersachsen fällt unter anderem in mehreren Regionen der Präsenzunterricht aus. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Karen Busche.
Fast im ganzen Nordwesten von Niedersachsen bleiben die Klassenzimmer heute wieder leer. Betroffen sind unter anderem die Landkreise von Aurich bis zur Wesermarsch, über das Ammerland und Kloppenburg bis nach Vechta und Diepholz. Der Dauerfrost und neuer Schnee sorgen für glatte Straßen. In der Nacht hat es nur wenige Unfälle gegeben, aber die Polizei rechnet damit, dass sich das im Berufsverkehr ändern könnte. Besonders glatt dürfte es heute in Mecklenburg-Vorpommern werden. Dort wird vor allem im Südosten des Landes vor unwetterartigem Glatteis gewarnt. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein kommen heute noch Warnstreiks bei den Straßenmeistereien dazu. Das heißt, Autofahrer müssen sich darauf einstellen, dass der Winterdienst eingeschränkt ist. Fremdfirmen sollen zumindest einen Notwinterdienst leisten.